Ich habe hier heute Melanie Eubel und die ist Wertungsrichter des Deutschen Schwimmverbands im Synchronschwimmen. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Synchronschwimmen taucht bei mir immer so alle 4 Jahre auf der Landkarte auf bei Olympischen Spielen. Dann gucke ich da kurz rein und denke, in 2 Jahren sind Winterspiele. Da muss das Ganze bei Eiskunstlauf durchmachen. Ist das allgemein so, dass das kritisch gesehen wird oder als Lowlight der Spiele oder ist es nicht so?
Doch, also es war lange Zeit extrem, fand ich. Also gerade so, sagen wir mal, vor 20 Jahren war der Stellenwert des Synchronschwimmens noch mal geringer, als er jetzt ist. Ich finde schon, dass es wesentliche Änderungen gab, gerade was so die Publicity angeht, wo man auch sagen muss, dass einfach jetzt viel über die Social Media passiert, wo einfach die Leute viel schneller Zugriff auf die Sportarten haben. Und das merken wir schon, dass es da Besserungen gab. Aber natürlich ist es immer noch im Vergleich zu Fußball, Tennis oder anderen Weltsportarten eine Randsportart.
Ja, dieses Jahr hatte ich das Gefühl, das Einzige, was noch unattraktiver war für die Fernsehsender, war Breakdance. Und das ist jetzt bei Social Media explodiert, weil die Leute da, naja, waren, sage ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen noch an mir vorbeigezogen. War für mich jetzt noch nicht so die klassische olympische Sportart.
Synchronschwimmen. Ich meine, du sagtest, das ist interessanter geworden. Bei seinem Debüt des Synchronschwimmen habe ich gedacht, da sind Mädels, die sehen alle gleich aus. Die machen irgendwo das Gleiche im Wasser. Das ist total toll, dass die Kopf übertauchen können und so weiter. Das kann ich nämlich nicht. Ohne dass ich dann nachher mein halbes Hirn im Wasser habe, so ungefähr. Aber warum ist Ballett olympisch, so ungefähr?
Also es ist ja doch viel mehr als Ballett. Also wenn man sich jetzt so mal so eine Woche anschaut, was die Mädchen da trainieren, beziehungsweise jetzt nicht nur Mädchen, es sind jetzt auch seit einigen Jahren junge Männer dabei, dann geht ja das Spektrum von Ausdauertraining im Wasser über Turnen am Land, über Sprungtraining teilweise mit den Wasserspringern oder am Trampolin in Sprunggruben, sag ich jetzt mal. Es kommt Ballett dazu. Es ist einfach so eine vielfältige Sportart. Ich glaube auch, dass das vielleicht im ersten Moment, wenn man das so sieht, so ein bisschen untergeht, was eigentlich alles dazu gehört. Aber man muss ja schon beachten, jetzt zum Beispiel, das ist also eine deutsche Synchronschwimmerin hat es mal beschrieben, wie wenn man 400 Meter läuft und dabei die Luft anhält. Und ich glaube, das ist es und so bringt es wahrscheinlich nicht das Fernsehen teilweise rüber, aber es ist schon Hochleistungssport, die Mädels da betreiben.
Ja, aber am Laufen fühle ich mich auch so, als hätte ich die Luft angehalten, aber das hat was mit dem Laufen.
Ja, gut.
Nun hat sich ja, das hast du ja auch schon gesagt, Synchronschwimmen auch ein bisschen entwickelt. Von dem, wie gesagt, vorhin gesagt, Ballettplanschen im Wasser zu viel mehr. Also es ist ja jetzt, Männer dürfen mitmachen oder dürfen ihr eigenes Team stellen oder haben ihre eigene Kategorie. Es gibt das Synchronschwimmen, wie wir es damals kannten, bei diesen ersten Auftritten, dass da eine Masse an Mädchen im Wasser rumplansch tanzt. Dann gibt es Duos und so weiter und so fort. Das Programm ist ja erweitert worden und trotzdem hat es immer noch dieses Image. Und dieses Jahr hatten wir bei den Olympischen Spielen auch tatsächlich niemand aus Deutschland dabei und eher gefühlt steht Synchronschwimmen vor dem Abschuss. Ist es aber nicht, sondern es bleibt weiter dabei, was schon mal gut ist. Ja, wie entwickelt sich das, dass man da hinkommt, dass es mehr Leute gucken und mehr Leute dann auch wirklich sagen, hey, das ist interessant.
Also ich glaube, es hängt schon mit solchen Teilnahmen wie bei den Olympischen Spielen zusammen, dass es einfach einen Bekanntheitsgrad nach außen gibt. Ich glaube, ich habe Social Media auf der einen Seite, die schon ihren Beitrag dazu leisten, dass es einfach bekannter wird. Aber natürlich verlangt jede Sportart auch irgendwie Stars. Und ich glaube, dass das im Synchronschwimmen einfach ein langer Weg ist, um da hinzukommen. Die Mädels müssen oder die Jungs, die müssen wirklich Ausdauer zeigen, bei dem Sport dran zu bleiben. Es ist eine super intensive Sportart und es ist einfach in Deutschland vom schulischen System und vom Ausbildungssystem nicht immer so ausgelegt, dass die das Schulische und den Sport miteinander verbinden können. Aber ich muss auch sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren deutlich an wir haben Fortschritte gemacht in der Sportart, wir sind weiter nach vorne gekommen. Wir haben mittlerweile eine Vize-Europameisterin im Synchronschwimmen im Solo aus Deutschland. Die Nationalmannschaft wurde dieses Jahr zum ersten Mal Europameister in Belgrad bei der EM. Und das sind schon wirklich Schritte, die das Schwimmen voranbringen und wo man auch sieht, dass dann die Medien doch öfters darüber berichten. Und ich denke, wenn wir daran jetzt weiterarbeiten, dann wird es auch dem Schwimmsport hier in Deutschland, dem Synchronschwimmsport hier in Deutschland, noch mehr zugute tun.
Ist dann denn beim nächsten Mal in L.A. bei den nächsten Spielen jemand dabei? Oder haben wir dann wieder eigentlich ganz gute Synchronschwimmer, aber die sind nicht dabei?
Das ist natürlich das große Ziel. Und ich denke, wenn die Aktiven, die jetzt gerade so auf dem höchsten Niveau schwimmen, auch daran weiterarbeiten wollen und können, dann sind die Chancen schon da, dass wir jemanden dabei haben. Man muss auch sagen, es ist gerade jetzt bei uns in der Sportart auch gar nicht so leicht, die Qualifikation zu schaffen. Es gibt diese Kontinentalplätze. Also es gibt schon nur 10 Teamplätze. Da sind 5 schon an die Kontinentalplätze vergeben. Die Mühe, die man da reinstecken muss und die Arbeit ist extrem groß, dass man die Quali überhaupt schafft. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn die Mädchen, die jetzt gerade dran sind, weiter arbeiten, dann besteht sicherlich die Chance, vor allem auch im Duett, einen von diesen Qualifikationsplätzen zu bekommen.
Nun ist ja Schwimmen allgemein so ein Problem in der deutschen, sag ich mal, Sportausbildung. Die Leute lernen immer weniger schwimmen oder gehen immer weniger schwimmen und so weiter und so fort. Hat das auch einen Effekt auf Synchronschwimmen oder ist das tatsächlich ein ganz anderer Einstieg?
Nee, also man merkt es schon ein bisschen. Obwohl ich jetzt gar nicht sagen möchte, dass es so groß mit dieser Schwimmproblematik an sich zusammenhängt, die jetzt gerade so in Deutschland auch die man einfach in den Medien mitverfolgen kann. Was natürlich jetzt schon einen Einschlag gab, war Corona. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich kann es jetzt aus meinem Verein sagen, wir leiern sozusagen diese Nachwuchskurse immer über die Schulen an. Und da fehlte uns jetzt eigentlich 2 Jahre lang einfach der Zugang. Also das ist ein bisschen unterschiedlich von Verein zu Verein, wie die das gestalten. Aber wir machen das immer über die Schulen als Schnupperkurse zum Beispiel, um dann die Erst- oder Zweitklässler dazu zu gewinnen, bei uns zu bleiben. Voraussetzung ist aber tatsächlich, dass die Mädels und Jungs schwimmen können. Das war jetzt in den letzten 2-3 Jahren etwas schwieriger, hatte jetzt aber jetzt gerade 2024 wieder das Gefühl, dass es wieder nach oben geht.
Brauchen die Jungs und Mädels dann irgendein Schwimmabzeichen in irgendeiner Farbe oder ein Seepferdchen oder können die einfach sagen, ich kann schwimmen und können es auch, die gibt's ja auch?
Genau, ich kann schwimmen, ist ausreichend, man sieht es ja relativ schnell, wie sicher die Mädels und Jungs dann im Wasser sind. Wir haben auch schon im Nachwuchsbereich ausgebildete Übungsleiter, die auch wissen, was sie machen und da ein gutes Auge dafür haben. Ist das Kind schon so sicher im Wasser? Muss ich Angst haben, dass es nach 10 Metern untergeht oder schafft es vielleicht schon die 25-Meter-Bahn? Also das sieht man relativ schnell und da muss man dann einfach im Zweifel, wenn man da Bedenken hat, das Gespräch mit den Eltern suchen oder vielleicht dann auch nochmal an den Schwimmkurs vermitteln, wie auch immer. Das ist, da hat man ja auch meistens irgendwie Kontakte, dass man dann sagt, okay, vielleicht machst du da nochmal ein paar Schwimmstunden und kommst dann nochmal, weil das ist schon extrem wichtig, dass die ein Wassergefühl haben, keine Angst vorm Wasser haben und sich sicher fortbewegen können.
Wenn ich jetzt schwimmen kann, also wirklich schwimmen kann, wie komme ich denn dann zum Synchronschwimmen und was wird mir denn dann noch beigebracht an Sachen, die ich nicht als Schwimmer schon kann?
Genau. Also der Weg ist oft ganz unterschiedlich. Bei uns ist es so eben über die Schulen, dass wir Schnupperkurse anbieten. Manchmal läuft es auch zum Beispiel über Ferienprogramme, dass man sagt, okay, der Verein bietet ein Ferienprogramm an. Da können die verschiedenen Kinder, die dann daran teilnehmen, in den verschiedenen Abteilungen schnuppern. Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass zum Beispiel die Synchronschwimmer und die Schwimmer gleichzeitig trainieren und dann Mädels gibt, die sagen, okay, das macht mich neugierig, das verbindet ja doch so ein bisschen das Schwimmen und das Künstlerische, vielleicht probiere ich das mal aus. Also die Wege sind ganz unterschiedlich. Und dann ist es im Anfangsbereich einfach so, dass es ganz viel Grundlagen sind. Zum Beispiel, auch wenn sich das jetzt banal anhört, die Mädels und Jungs lernen dann den Wasserstern. Das ist einfach nur auf dem Rücken liegen, mit den Armen und Beinen von sich gestreckt und zu schauen, dass man nicht untergeht. Oder gerade auf der Wasseroberfläche liegen. Manchmal dann auch so Sachen wie den Purzelbaum rückwärts und vorwärts. Das sind dann wirklich so Grundlagen, die im Anfängerbereich dazukommen. Und dann steigert sich das eben. Dann kommt das Tauchen dazu. Dann kommen längere Unterwasserphasen dazu. Dann kommt mal dazu, dass man nicht nur auf der Wasseroberfläche liegt, sondern vielleicht noch ein Bein nach oben streckt. Also es ist schon so aufgebaut, das Grundlagentraining, dass man wirklich bei Null anfangen kann und dann sich peu à peu nach oben arbeitet.
Wie ist denn das? Wann kommen die denn da dran, rückwärts und auf den Kopf zu tauchen? Und wie hoch ist da die Ausfallquote? Weil viele Leute können ja rückwärts überhaupt nicht tauchen. Und auf dem Kopf, also ich kann rückwärts tauchen, aber auf dem Kopf wird schwierig.
Ja, also zum Beispiel nimmt man anfangs auch mal gern Hilfsmittel dazu. Also das heißt der Beckenrand oder auch Schwimmbretter, einfach mal um sicherzustellen, dass die Füße schon nicht untergehen. Weil das ist ja schon oft der erste Kampf, dass man sagt, okay, ich schaff's noch gar nicht, dass meine Füße oben sind. Wie soll ich denn jetzt rückwärts schon wieder runtergehen? Da gibt's schon so Tricks, dass man sagt, okay, oder manchmal gehen auch die Trainer mit ins Wasser und machen die Wasserführung für die Mädels oder Jungs mit. Genau. Und Ausfallquote wäre mir keine bekannt. Natürlich tun sich die Schwimmerinnen am Anfang schon schwer, aber ich kenne keinen aus eigener Erfahrung, der es nie geschafft hätte.
Okay, dann klingt das ja machbar.
Ja, das klingt machbar. Es gehört Übung dazu, aber es ist machbar.
Jetzt dürfen ja Männer auch synchron schwimmen seit kurzem. Wie ist denn die Quote der Männer, die das wahrnehmen, oder ist das noch so ein Ding? Nee, mache ich nicht.
Es ist, glaube ich, ein bisschen abhängig davon, aus welchem Land man kommt. Also es gibt Länder wie zum Beispiel Italien oder Spanien, oder auch die USA, die schon immer Männer im Synchronschwimmen hatten, die auch schon immer gute Männer im Synchronschwimmen hatten und die praktisch Zugpferde waren und dadurch schon immer Männer irgendwie bei den Mädels mit dabei waren. In Deutschland ist es schon noch sehr verhalten. Also wir hatten zwar auch lange Zeit einen Herren, der das wirklich Jahre, beziehungsweise ich glaube fast Jahrzehnte gemacht hat aus Bochum. Und mittlerweile haben wir auch Männer. Wir haben mit Friedrich Seidel einen Herrn, der vom Wasserspringen kam. Dann haben wir einen jungen Mann, Robin Wien aus München. Das sind jetzt gerade so die zwei, die auch in den Nationalkadern vertreten sind und auch auf den Europameisterschaften beziehungsweise auf den Jugendeuropameisterschaften für den Deutschen Schwimmverband am Start waren. Bei den Nachwuchsschwimmern wird es mehr, aber es ist noch nicht die Masse. Also ich denke, dass vielleicht jeder Verein mittlerweile ein, zwei Jungs aufweisen kann, aber im Vergleich zu der Anzahl der Mädels ist es schon noch sehr gering.
Aber es lebt, das ist die Hauptsache. Nun kommen wir aber mal zu deiner eigentlichen Tätigkeit beim Synchronschwimmen. Du bist nämlich Wertungsrichterin.
Genau.
Wenn ich beim Sport höre, dass da Wertungsrichterin sind, habe ich halt dieses Eiskunstlaufen und das ist alles nicht objektiv. Und weil der Ball ist nicht im Tor, dann kann man das nicht bewerten, so ungefähr. Ich sehe das anders als du und viele andere. Wie macht man das denn? Wie bereitet man sich denn da drauf vor, wenn man jetzt so einen Wettkampf hat?
Mittlerweile ist es so, also ich will gar nicht abstreiten, dass es Jahre so war, wie du gerade beschrieben hast. Also, dass jeder so seine eigene subjektive Meinung irgendwie mit eingebracht hat. Das war sicherlich auch in diesem Sport mal so. Aber ich muss schon sagen, dass die World Aquatics seit Jahren den Wertungsrichtern gute Mittel an die Hand gibt. Also es gibt zum Beispiel mittlerweile für jede denkbare Position, die Mädchen und Jungs unterm Wasser machen können, also sei es mit einem Bein nach oben oder mit zwei Beinen nach oben oder sei es ein Spagat, eine Höhentabelle gibt. Und die gibt genau vor, okay, die Schwimmerinnen stehen über dem Knie, dann ist es eine 6,5 mit beiden Beinen zum Beispiel. Also es ist komplett vorgeschrieben, wo die Wertung bei welcher Höhe zum Beispiel liegen soll. Dasselbe gilt auch für die Phasen über Wasser. Also wenn jetzt die einen Übergang über Wasser haben, wo die mit den Schultern oder dem Kopf draußen sind, auch da gibt es Höhentabellen. Es gibt Höhentabellen für die akrobatischen Bewegungen. Das heißt, es ist genau festgelegt mit Punktabzügen. Okay, ich habe jetzt einen Sprung in der Gruppe zum Beispiel. Die Springerin kommt 1,5 Körperlängen aus dem Wasser raus und hat aber einen unsauberen Eingang ins Wasser wieder sozusagen. Es ist alles mittlerweile festgeschrieben. Man kann das alles nachlesen und man muss das auch. Also man muss da auch wirklich dranbleiben. Man muss sich da vorbereiten. Es ist schon ein gewisser Aufwand im Selbststudium, den man da betreiben muss. Aber man kann sich eigentlich immer schwerer drauf rausreden. Ich habe das so und so gesehen und so, weil eine Höhe ist einfach objektiv. Und die kann man auch nicht bestreiten. Wenn das Knie draußen ist, ist das Knie draußen und dann gibt es einfach einen bestimmten Wert dafür.
Also entwickelt sich das tatsächlich zu einer faktischen Sportart sozusagen, von einer subjektiven Sportart zu einer faktischen, objektiven Sportart, eher so Richtung Wasserspringen als Richtung, ja, wir machen mal irgendwas.
Genau, das ist jetzt eben die ganz große Neuerung, die es die World Aquatics jetzt auch vor 2 Jahren gemacht hat, dass es eben einen festen Schwierigkeitsgrad pro Kür gibt. Der ist festgeschrieben, beziehungsweise die Trainer reichen den im Vorfeld ein. Die müssen ihre Küren skizzieren, auf einer Coachcard nennt sich das. Da gibt es jetzt extra technische Controller dafür, die dann an dem Wettkampf da sitzen und wirklich nur abhaken, ist das Element von allen Schwimmern so erfüllt, wie es auf dieser Coachcard steht, ja oder nein. Und wenn ja ist, wird eben die Wertung für diese Bewegung, die die Mädels da oder Jungs da gemacht haben, mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert. Wenn die technischen Controller zu dem Ergebnis kommen, okay, nee, die haben da eine 360-Grad-Drehung angegeben und ein oder zwei Schwimmer haben vielleicht nur 350 Grad gedreht, bevor sie die Beine weggezogen haben, dann wird eben die Übung nicht mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert, sondern mit einer sogenannten Basemark. Das ist immer 0,5, anstatt vielleicht der Schwierigkeitsgrad von 6 Punkten wird dann eben nur mit 0,5 multipliziert und es ergibt natürlich massive Abzüge, muss man sagen. Also das ist mittlerweile sehr rechnerisch dargelegt. Man kann eigentlich oder man sollte wirklich nur noch das auch angeben auf den Karten, was die Schwimmer auch wirklich zeigen können, weil die Abzüge einfach zu enorm sind.
Geht denn dieses Berechnen der Wertung relativ fix oder dauert das so wie aus den schlimmsten Zeiten des Eiskunstlaufs kennen, wo wir eine längere Werbepause hatten, bis wir wussten, was los ist?
Es wird besser. Also natürlich, im ersten Jahr, wo alles neu war, war es schon manchmal etwas zäh, aber die haben auch eine Ausbildung, die mehrere Monate dauert, die Controller, die das machen, die sind jetzt nicht irgendjemand, also die haben sich auch intensiv mit der Thematik beschäftigt und ich fand schon, dass man es am zweiten Wettkampf schon deutlich schneller war und dieses Jahr bei den Olympischen Spielen, das waren keine 2 Minuten, was das gedauert hat, bis die Wertung da war. Das ist so, da gibt es jetzt auch wie in vielen Sportarten einen Videobeweis. Die technischen Controller vermerken sich praktisch, wenn die live sehen, da bin ich mir sicher, da hat jetzt irgendwie was gefehlt oder das stimmt jetzt nicht so, wie es angegeben ist, vermerken das. Und danach haben die Möglichkeit, 3-mal in Echtzeit das Video an dieser Stelle nochmal anzuschauen. Und wenn sie sich dann einig sind, dass das wirklich nicht so ausgeführt war, dann gibt es eben die Basemark. Wenn sie sich nicht einig sind, dann geht es immer zugunsten der Schwimmer.
Zugunsten der Schwimmer finde ich super als Richtlinie, sage ich mal, weil es gibt ja immer wieder dieses, ja, aber wenn du mal selbst geschwommen hast oder selbst das und jenes gemacht hast, dann siehst du das anders. Das finde ich gut.
Genau.
Warum ist Synchronschwimmen, der nie wie in alten Filmen draußen im Dschungel, keine Ahnung in welchen Bädern oder halt in Paris in der Seine, okay, da weiß ich, die Wasserqualität ist so, sondern ist eigentlich immer im Hallenbad und nie im Freibad?
Also es gibt schon Freibad-Wettkämpfe, gerade international kommt es schon öfters mal vor, aber es müssen natürlich schon gewisse Maße vorgesetzt sein. Das heißt, es muss mindestens 25 Meter haben. Also 50 wären besser und international sind es auch in der Regel 50 Meter, aber unter 25 Meter geht eben gar nichts. Und was ganz, ganz entscheidend ist, ist die Wassertiefe. Und da schlägt es manchmal eben schon aus. Also es sollte mindestens 2,50 Meter sein, wenn nicht sogar 3 Meter tief. Und das tatsächlich ist es nicht bei allen Bädern so. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auch das Schwimmerbad der Olympischen Spiele, da La Défense anschaut, das hatte ja nur 2,20 Meter. Es ist auch ein tiefes Becken, aber das wäre jetzt für Synchronschwimmen nicht ausreichend, weil einfach gerade im Bereich der Gruppen und der Teams, die Aufbauten teilweise ja auf drei Ebenen stattfinden, wenn das eine akrobatische Bewegung ist. Und den Beckenboden zu berühren, würde ja zu massiven Punktabzügen führen. Deswegen ist die Wassertiefe ganz entscheidend. Was jetzt gerade so im regionalen Bereich noch, also jetzt zum Beispiel jetzt so bei den kleineren deutschen Vereinen, glaube ich, es ist einfach auch saisonabhängig. Also die Saison ist einfach in Deutschland zum Beispiel von September bis Juni. Und da haben meistens die Freibäder einfach nicht auf. Deswegen ist es einfach hierzulande so, dass alles in den Hallenbädern stattfindet.
Okay, dann hat sich das für mich auch erklärt. Das ist einfach, es geht nicht anders.
Genau.
Ich danke dir dafür, dass du mir hast echt Synchronschwimmen näher gebracht hast und ich jetzt wenigstens verstehe, warum es bei Olympia dabei ist und warum man es sich tatsächlich mal länger anguckt als der Weg zum Kühlschrank und das war's.
Ja, sehr gerne.
Danke dir für das Interview.
Danke auch.